HR Info Wirtschaft.
Seit Jahren wird in Deutschland gegen die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank geklagt. Jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass das Bundesverfassungsgericht sich erstmals gegen den Europäischen Gerichtshof stellt mit einem Urteil. Den Klägern ist vor allem ein Dorn im Auge, dass die EZB Staatsanleihen der Euro-Staaten kauft. Sie sehen darin eine Finanzhilfe für überschuldete Euro-Länder. Was genau sollen die Anleihekäufe bewirken? Und was bedeutet das Urteil für den Euro und die EU? HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. CBPP, QE, SMP, OMT, so heißen einige der vielen Ankaufprogramme, die die Europäische Zentralbank immer wieder neu aufgelegt hat in den letzten Jahren. Eigentlich hat es recht harmlos begonnen. Die Notenbank wollte in der Finanzkrise die Märkte beruhigen. Doch dann kam das, was viele als den Sündenfall der EZB bezeichneten. Claudia Werle.
2010. Griechenland steht kurz vor der Pleite. Die Sorgen sind groß, dass dies weite Kreise zieht. Dass beispielsweise Banken, die Griechenland Geld geliehen haben, in Schwierigkeiten geraten. Was wiederum Auswirkungen auf die gesamte Eurozone haben würde. Und Griechenland ist nicht das einzige Land mit finanziellen Problemen. Die Euro-Staaten einigen sich damals auf ein erstes Hilfsprogramm. Auch der Internationale Währungsfonds und die Europäische Zentralbank sichern ihre Unterstützung zu. So kauft die EZB unter anderem Staatsanleihen einzelner Euro-Länder, die Probleme mit ihren Schulden haben. Griechische, italienische, spanische Anleihen zum Beispiel. Doch das alles ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 2012 kündigt die EZB an, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen kaufen zu wollen. Dieses Ankaufprogramm wird zwar beschlossen, im Rahmen dieses Programms müssen aber keine Anleihen gekauft werden. Allein die Ankündigung, dass dies passieren könnte, reicht aus, um die Situation zu beruhigen. Im März 2015 muss die EZB wieder Feuerwehr spielen. Sie beschließt das Programm PSPP. Im März 2020, mitten in der Corona-Krise, wird PEP aufgelegt. Bis zum Jahresende sollen Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro gekauft werden. Die Reaktionen auf die Maßnahmen der EZB sind unterschiedlich. Die einen verfluchen die monatlichen Milliardenankäufe. Die Sparer würden dadurch hart bestraft. Die anderen verweisen auf die positiven Effekte auf die Konjunktur. So hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, wonach sich das Anleihekaufprogramm im untersuchten Zeitraum sogar positiv auf das Vermögen der deutschen Haushalte ausgewirkt hat.
Nach dieser Studie des IW sind die Vermögen gestiegen, weil die Arbeitslosigkeit niedrig war und so viele Deutsche durch ihr Arbeitseinkommen mehr Geld zurücklegen konnten. Claudia Werle mit einem Überblick über die Anleihekaufprogramme der EZB. In dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ging es also um das Programm PSPP aus dem Jahr 2015. Wie diese Programme genau funktionieren und welche Nebenwirkungen sie haben, darüber habe ich mit Volker Wieland gesprochen. Er ist Professor für monetäre Ökonomie an der Universität Frankfurt und außerdem Mitglied im Sachverständigenrat, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät. Ich habe ihn gefragt, was die EZB mit den aktuell noch laufenden Programmen genau erreichen will.
Die beiden Programme haben eine unterschiedliche Zielrichtung. Das PSPP-Programm wurde ja schon 2015 gestartet. Man hatte die Idee, dass man dadurch die längerfristigen Zinsen senken könnte. Warum gerade über Anleihekäufe? Naja, weil 2014, 2015 hat die EZB ja den sogenannten Notenbankzins, den hat sie ja 2014 schon auf nahe Null gesenkt. Und das schafft eine Grenze für die normale Geldpolitik. Und deswegen ist die Geldpolitik ausgewichen auf diese Anleihekäufe, mit denen sie die längerfristigen Zinsen beeinflusst. Also bis hin zu 10-jährigen oder noch langfristigeren Zinsen auf Staatsanleihen etwa.
Aber warum wollte sie denn unbedingt die Zinsen längerfristig dann auch senken?
Ja, die Idee ist sozusagen, dass man dadurch den Konsum anregt, weil das Sparen sich weniger lohnt und dass man Investitionen anregt in der Realwirtschaft. Der Grund war laut EZB, dass sie nicht damit zufrieden war, dass die Inflationsrate unter 2% war. Sie war 2014 mal kurzfristig bei 0 und pendelte sich dann bei Werten zwischen 0,8 und 1,5% ein. Und das wollte sie mit diesem PSPP-Programm bekämpfen. Sie wollte die Nachfrage in der Wirtschaft steigern, das sollte zu Preiserhöhungen, Lohnerhöhungen führen, die letztlich die Inflationsrate näher an diesen Wert von knapp unter 2% bringt, den die EZB anstrebt.
Und was hat es dann jetzt auf sich mit dem neuen Programm, das jetzt in der Corona-Krise verabschiedet wurde?
Naja, jetzt in der Corona-Krise, zumindest solange wir ja noch mit Kontaktsperren oder in anderen Ländern einen richtigen Lockdown haben, bringt es natürlich nichts, den Konsum massiv steigern zu wollen. Das heißt, das Programm, das jetzt aufgelegt wurde, um in großem Stil Staatsanleihen zu kaufen, hat wohl schon mehr zum Ziel, eine Staatsschuldenkrise zu vermeiden oder einen Anstieg der Risikoprämien auf Staatsanleihen zu vermeiden.
Können Sie vielleicht nochmal diesen Zusammenhang erklären, dieser Anstieg der sogenannten Risikoprämien bei Staatsanleihen? Warum ist das eine Erleichterung für die Staaten, wenn jetzt eine Zentralbank Staatsanleihen von Ihnen kauft?
Ja, zunächst mal ist es ja so, die Staaten begeben Anleihen am Markt, um sich zu finanzieren, um ihre Ausgaben zu finanzieren, um Steuersenkungen zu finanzieren oder Investitionsprogramme oder auch einfach die verschiedenen staatlichen Programme wie Arbeitslosenunterstützung oder Renten und so weiter. Und normalerweise werden die dann dort zu einem gewissen Preis gekauft. Daraus ergibt sich ein Zins auf die Staatsanleihen. Und diese Finanzierungskosten für die Staaten, die unterscheiden sich über die Länder hinweg. So hat Deutschland sehr niedrige Finanzierungskosten relativ zu Italien zum Beispiel. Also Italien zahlt einen Risikoaufschlag. Dafür gibt es verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass die Anleihe nicht ganz so sicher ist, dass es also Ausfallrisiken gibt oder andere Risiken damit verbunden sind und dass deswegen die Investoren am Markt, die Sparer, die Anleger, wer auch immer, das können Banken, das können Investitionsgesellschaften, das können Privatleute sein, die erwarten dann von einer italienischen Staatsanleihe einen höheren Ertrag oder beziehungsweise kaufen sie zu einem niedrigeren Preis. Und somit hat dann diese Staatsanleihe relativ zu einer deutschen Staatsanleihe einen Risikoaufschlag. Und wenn jetzt die EZB als Käufer auftritt, oder in diesem Fall ist es nicht unbedingt die EZB, sondern die Banca d'Italia, die Teil des Eurosystems ist, dann drückt das natürlich die Finanzierungskosten nach unten und erhöht die Preise für diese Anleihen.
Das ist ja so einer der Hauptkritikpunkte, dass eben dadurch Staaten entlastet werden. Warum ist es denn problematisch?
Naja, generell ist es so, dass in der Währungsunion eigentlich die Verträge vorschreiben, dass Geldpolitik und Fiskalpolitik getrennt zu halten sind. Geldpolitik, das ist eine Aufgabe der Währungsunion und somit der EZB bzw. dem System der Notenbanken der Währungsunion, während die Fiskalpolitik weiterhin Aufgabe der Mitgliedstaaten ist.
Nun hat ja die EZB, nun haben die nationalen Notenbanken ja schon einen ganz großen Batzen an Geld dafür ausgegeben, für diese Anleihen. Das ist ja für viele Menschen, es geht in die Billionen, nicht so richtig nachvollziehbar. Woher kommt denn dieses ganze Geld?
Naja, das Geld wird ja von der Notenbank geschaffen. Das heißt, wenn die Notenbank einer Bank eine Anleihe abkauft, dann schreibt sie der Bank den entsprechenden Betrag, den Kaufbetrag, auf dem Konto der Bank bei der Notenbank gut. Ja, die Notenbank schafft Geld auf zwei Weisen. Einmal durch Ausgabe von Bargeld und sie schafft Geld in größerem Stil dadurch, dass sie Banken auf ihren Konten bei der Notenbank Beträge gutschreibt.
Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt auch ganz viele Nebenwirkungen aufgelistet in dem Urteil, die diese Kaufprogramme haben. Was sind denn so die gravierendsten Nebenwirkungen?
Die Anleihekäufe sind schon etwas Besonderes, weil die EZB eben direkt die Anleihen kauft. Sie nimmt normalerweise, wenn sie Banken liquide Mittel zur Verfügung stellt, auch Anleihen, aber eben nur als Sicherheiten. Jetzt kauft sie diese Anleihen direkt. Sie beeinflusst den Markt für die Staatsanleihen direkt, sodass mehr Nachfrage dort vorliegt. Und damit macht sie natürlich auch die Finanzierung für die betreffenden Staaten leichter. Das kann natürlich dazu führen, dass Staaten selbst eben nicht genügend darauf achten, dass ihre Fiskalpolitik tragfähig bleibt, dass sie also innerhalb ihrer Möglichkeiten sich verschulden. Innerhalb der Möglichkeiten heißt also das, was sie auch in der Zukunft durch Steuereinnahmen oder Ausgabenkürzungen dann stemmen können, was sie zurückzahlen können.
HR Info Wirtschaft. Wir sprechen mit Professor Volker Wieland von der Universität Frankfurt über die umstrittenen Anleihekäufe der EZB. Bevor es weitergeht, ein Blick auf das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Man muss ja sagen, dass die Politik der EZB in den vorigen Jahren sehr viel Kritik hervorgerufen hat. Es gab schon zig Klagen und Gerichtsverfahren. Doch das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht jetzt am 5. Mai verkündet hat, ist wohl das spektakulärste. Was genau hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Es hat mehreren Verfassungsbeschwerden stattgegeben. Die Karlsruher Richter haben sich damit erstmals gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gestellt. Anders als der EuGH haben die Karlsruher Richter entschieden, die Notenbank habe ihre Kompetenzen überschritten. Bernd Wolf aus Karlsruhe.
Nach Jahren stiller Richterdiplomatie zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof war die Geduld der Karlsruher jetzt erschöpft. Ihrer Auffassung nach winkte der EuGH in zwei Urteilen die milliardenschweren Anleiheprogramme der EZB allzu leichtfertig durch. Jetzt wurde den lieben Freunden in Luxemburg einer eingeschenkt. Sie hätten ein deutsches wie europäisches Verfassungsgebot missachtet, nämlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Sie hätten Nutzen und Schaden der wirtschaftlichen Auswirkungen der 2,6 Billionen Aufkäufe nicht abgewogen. Für einen der siegreichen Kläger, den Ex-CSU-Politiker Peter Gauweiler, schon dies ein Erfolg.
Die Bundesregierung und der Bundestag haben über Jahre die demokratischen Mitwirkungsrechte von über 60 Millionen Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland in verfassungswidriger Weise verletzt. Der Europäische Gerichtshof muss zur Kenntnis nehmen, dass ihm heute von einem der anerkanntesten Verfassungsgerichte der Welt offene Willkür vorgehalten worden ist.
Ultra viris, jenseits der Gewalten, heißt der rechtliche Begriff, mit dem die EZB sich außerhalb der europäischen Verträge begeben habe. Und der EuGH habe es geschehen lassen, auch von ihm ein Ultra-Virus-Verstoß. Und ja, auch Bundesregierung und Bundestag hätten die Sololäufe der EU-Währungshüter in Frankfurt nicht stumm hinnehmen dürfen. Damit hätten sie die Grundrechte der Beschwerdeführer, darunter einige Unternehmer, verletzt. Ändere sich jetzt nichts innerhalb der nächsten Monate, werden also nicht per neuem EZB-Beschluss die Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe, insbesondere ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Steuern und Soziales, geprüft und bejaht, dann darf die Deutsche Bundesbank nicht mehr mitmachen. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies will Lehren aus dem Urteil ziehen.
Das Bundesverfassungsgericht hat uns aufgegeben, als Bundesregierung im Namen unserer Integrationsverantwortung darauf hinzuwirken, dass der EZB-Rat in den nächsten 3 Monaten diese Verhältnismäßigkeitsprüfung vornimmt. Aber während dieser Frist kann man überhaupt nichts dazu sagen, wie sich das auswirken wird.
Die 750 Milliarden Euro Hilfe zur EU-weiten Bekämpfung der Corona-Krise spielte in dem Verfahren keine Rolle. Dafür erhielt die EZB Lob, es kann weiterlaufen. Trotz der erstmals so massiv geäußerten Kritik an EuGH und EZB im Urteil, sagte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle auch, die europäische Rechtsgemeinschaft verliere nichts von ihrer Bedeutung. Vielmehr bräuchte sie zur Krisenbewältigung das Recht als festes gemeinsames Fundament. Ein Ziel, dessen Erreichen durch das Urteil nicht leichter geworden ist. In 2 Punkten haben die Eurobanker noch Glück gehabt. Die Verfassungsrichter sahen, wie ihre Freunde aus Luxemburg, keinen Verstoß der EZB gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Und auch die mangelnde Legitimation der Ratsmitglieder der EZB, sie sind nicht gewählt und können nicht abgewählt werden, auch diese Frage ließ der Senat offen.
Bernd Wolf über das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Darum geht's in HR Info Wirtschaft. Ich spreche darüber mit Professor Volker Wieland von der Universität Frankfurt. Er war auch einer der Sachverständigen in dem Verfahren. Das Bundesverfassungsgericht fordert jetzt, dass der EZB-Rat prüft, ob die Käufe verhältnismäßig sind und das auch darlegt und nachvollziehbar macht. Ich habe Professor Volker Wieland gefragt, wie könnte sowas aussehen und wird die EZB dem nachkommen?
Wenn man die Forderungen anschaut, die das Bundesverfassungsgericht formuliert an die Adresse der EZB, dann sind das doch sehr moderate Forderungen. Eigentlich sind das Forderungen, die die EZB schon aus eigenem Interesse erfüllen müsste. Das heißt, genau genommen die Frage, sind sie geeignet, das Ziel zu erreichen? Sind sie erforderlich? Und sind sie im engeren Sinne verhältnismäßig? Also gibt es da Nachteile, die sich ergeben für andere Bereiche, und die kann die EZB eigentlich gut erfüllen.
Aber in der Praxis würde sich im Prinzip ja nichts dann ändern.
Naja, das kommt drauf an. Wenn man die Verhältnismäßigkeit stärker in den Blick nimmt, dann kann das natürlich auch und sollte es auch an den Entscheidungen etwas ändern. Also ganz konkret zum Beispiel muss man sich ja fragen, wenn man als Notenbank so viele Staatsanleihen aufkauft, was passiert denn, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt nach der Krise die Zinsen erhöhen muss? Dann ist man konfrontiert mit Staaten, die sehr, sehr hohe Schuldenstände haben und die vielleicht in Schwierigkeiten kommen, wenn die Zinsen steigen. Und zudem ist die Notenbank direkt betroffen, weil sie ja einen großen Teil der Staatsanleihen selbst in ihren Büchern hat. Und da ist die Befürchtung, dass eine Nebenwirkung ist, dass es die Notenbank ausbremst und dass es ihr viel, viel schwerer fallen wird, nach der Krise auch angemessen ihr Mandat zu verfolgen. Und solch eine Überlegung mitten in der Krise auch mit in den Blick zu nehmen, das ist eigentlich sinnvoll. Da gibt es auch Lösungen. Zum Beispiel müssten einfach die Mitgliedstaaten, die hoch verschuldet sind, ganz klar eine Kreditlinie und eine Unterstützung beim Europäischen Stabilitätsmechanismus beantragen. Denn genau dafür haben wir den ESM in Luxemburg geschaffen. Im Rahmen des ESM kann man im schlimmsten Fall auch eine Gläubigerbeteiligung, eine Umschuldung, wie man das bei Griechenland gemacht hat, organisieren. Also das wäre eine fiskalpolitische Lösung für ein fiskalpolitisches Problem. Das ist eine dauerhafte Lösung und würde zumindest hier die EZB etwas stärker aus der Pflicht nehmen, wenn man dafür sorgt, dass die Mitgliedstaaten, die betroffen sind, die hohe Schuldenstände haben, einen entsprechenden Antrag auf Kredit beim ESM stellen.
Aber finden Sie das nicht auch bemerkenswert? Ich meine, es gilt ja der Grundsatz, dass die Notenbank, also EZB, unabhängig sein soll. Und jetzt machen die Richter hier so Vorgaben. Sehen Sie dann nicht auch die Unabhängigkeit der EZB in Gefahr?
Nein, ich glaube, das wäre irreführend, weil die Unabhängigkeit der EZB ist ja gegenüber Regierungen, gegenüber allen Institutionen, auch gegenüber der EU-Kommission, auch gegenüber dem Europäischen Gerichtshof in ihrer Politik, solange sie ihr Mandat auch erfüllt, solange sie mit ihrer Politik ihre Ziele verfolgt, die ihr im Mandat vorgeschrieben sind. Und dahingehend ist die EZB natürlich auch einer gerichtlichen Prüfung zu unterziehen. Da könnte man also fragen, kann denn die EZB mit diesen Anleihekäufen überhaupt ihr Ziel erreichen? Wenn wir das 2017, 18, 19 uns anschauen, hat die EZB zwar sehr, sehr viele Anleihen gekauft, sie hat aber damit sehr wenig erreicht bei ihrer Zielgröße, bei der Inflation. Die ist leicht gestiegen, aber nur ganz wenig.
Professor Volker Wieland, Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Uni Frankfurt. Vielen Dank für das Interview.
HR Info Wirtschaft.
Die Klagen gegen die EZB-Politik haben in Deutschland mittlerweile schon fast Tradition. Peter Gauweiler ist wohl einer der bekanntesten Kritiker. Auch AfD-Gründer Bernd Lucke hat immer wieder geklagt. Während Gauweiler und Lucke den Euro an sich in Frage stellen, war bei den letzten Beschwerden auch eine Gruppe von Unternehmern dabei, denen ging es um etwas ganz anderes. Einer von ihnen ist Dr. Jürgen Heraeus, Aufsichtsratsvorsitzender und Gesellschafter des Hanauer Technologieunternehmens Heraeus. Ich habe ihn gefragt, wie er das Urteil findet.
Das Urteil hat uns sehr erfreut, sogar etwas überrascht, weil wir nicht geglaubt haben, dass das Verfassungsgericht sich so mutig äußert. Sie können nicht machen, was sie wollen. Finden wir sehr gut, weil jetzt wirklich die Parlamentarier in Deutschland, also der Bundestag und die Regierung, aufgefordert sind, sich um diese Sache zu kümmern und von der EZB einzufordern, darzulegen, ob sie alles beachtet und sie keine Staatsfinanzierung betreibt, was sie ja nicht darf.
Aber genau das haben ja die Richter nicht festgestellt. Die haben ja keinen Verstoß gegen dieses Verbot der monetären Staatsfinanzierung festgestellt.
Ja, aber sie haben gesagt, wenn es in diesem Ausmaß weitergemacht wird und vor allen Dingen erweitert wird in dem Rahmen und sogar jetzt Unternehmensanleihen gekauft werden, dann handeln sie gegen ihren Auftrag. Und innerhalb von 3 Monaten muss die EZB darlegen, Nebenwirkungen müssen beachtet werden. Das muss sie darlegen. Das werden sie wahrscheinlich können. Wir haben ja viele Juristen dort. Aber wo es uns darauf ankommt, ist, dass unsere Parlamente sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Dahinter steht ja doch, dass insbesondere Italiener ihren Staatshaushalt nicht in Ordnung gebracht haben in den letzten Jahren. Und den niedrigen Zinsen und der Ankauf von Staatsanleihen durch Herrn Draghi sollte ja diesem Land, aber auch Spanien und Portugal, die Möglichkeit geben, ihren Staatshaushalt in Ordnung zu bringen und nicht noch mit hohen Zinsen zu belasten. Die Portugiesen haben das gemacht, die Spanier zu einem Teil auch und die Italiener überhaupt nicht. Und jetzt kommt das Dumme, dass die Corona-Krise dazukommt und die Italiener jetzt weinen und sagen, man muss ihnen helfen und wir müssen solidarisch sein. Ja, das ist richtig, aber sie haben eben vorher keine Rücklagen gebildet, so wie zum Beispiel Deutschland. Nicht? Ich glaube, das ist der tiefe Hintergrund auch unserer Verfassungsbeschwerde, dass man hier nicht ehrlich umgeht und wir im Grunde genommen Italien pampern und dort das Geld hinschicken, was allmählich dann unseren Lebensstandard senken wird. Wenn man das will, ist vielleicht der Preis für die europäische Einheit, aber dann muss man das dem Volk auch mitteilen.
Aber was genau stört Sie denn persönlich daran, dass Sie jetzt überhaupt dagegen vorgehen?
Ja, persönlich stört mich daran, dass, sagen wir mal, diese ganze Situation der letzten 5 Jahre dazu geführt hat, dass, sagen wir mal, die Wohlhabenden immer wohlhabender wurden. Die Aktienbesitzer haben Traumjahre erlebt, die Immobilienpreise sind gestiegen. Alle Menschen, die Geld hatten, haben mehr Geld machen können. Dazu gehöre ich auch, aber das habe ich eigentlich nicht nötig. Aber der normale Bürger, der hat nach den Berechnungen, die es gibt, glaube ich, pro Jahr mindestens 600 Euro verloren, jedes Jahr, weil er keine Zinsen auf sein Geld bekommen hat. Und das kann nicht gut sein. Und es gibt eine Fehlleitung von Kapital, wenn man Geld umsonst bekommt, wenn Geld keinen Preis mehr hat. Mein Vater hat immer gesagt, billiges Geld macht dumm. Und genauso ist es.
Vielen Dank, Jürgen Hereus vom Hanauer Familienunternehmen Hereus. Er war einer der Beschwerdeführer im Verfahren gegen das Anleihekaufprogramm der EZB. Darum geht es in HR Info Wirtschaft. Vermutlich wird es gelingen, die Anforderungen, die jetzt das Bundesverfassungsgericht stellt, in die Praxis umzusetzen. Das größere Problem wird dagegen der politische Schaden sein, den das Urteil in Europa anrichtet. Darüber habe ich mit HR Info Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel gesprochen. Ich habe ihn gefragt, welche Reaktionen es bislang auf das Urteil der Karlsruher Richter in Brüssel gibt.
In Brüssel herrscht Verwunderung bis Entsetzen, würde ich sagen, vor allem bei denen, die sich nur wirklich mit wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen auskennen. Sven Giegold zum Beispiel, Grünen-Parlamentarier, der hält das Urteil für wirklich gefährlich. Er sagt, es sei ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und auch die Rechtshoheit des EuGH in Europarechtsfragen. Markus Ferber, das ist der Europaabgeordnete der CSU und auch in der EVP-Fraktion ist das der Experte auch für Wirtschaft und Währung. Der sagt im Prinzip auch, das Bundesverfassungsgericht habe da wirklich eine rote Linie überschritten, wie er sagt, und diese Entscheidung sei gefährlich. Dass das Bundesverfassungsgericht Haltungsnoten abgegeben hat, kritisiert er gegenüber dem EuGH, das sei inakzeptabel. Und er sagt auch ganz deutlich, in dieser Hierarchie der Gerichte, da sei eben klar, dass hier für die europäische Rechtsinterpretation ausschließlich eigentlich der Europäische Gerichtshof zuständig ist und eben nicht das Bundesverfassungsgericht. Deswegen hat ja auch Sven Giegold zum Beispiel direkt nach dem Urteil einen Brief geschrieben an die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ja, und die hat klargestellt, letztlich als Hüterin auch der EU-Verträge, dass der EuGH die oberste Kompetenz hat in dieser Frage. Und jetzt prüft man eben dieses Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland.
Es ist ja das erste Mal, dass sich das deutsche oberste Gericht gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs stellt. Normalerweise ist man das ja eher in der EU solche Konflikte gewöhnt mit Ländern wie Polen oder Ungarn, wo es um rechtsstaatliche Probleme geht. Lässt sich das denn wirklich miteinander vergleichen?
Also vergleichen lässt es sich bestimmt nicht, aber man hat natürlich, du hast erwähnt, Applaus bekommen von der völlig falschen Seite, nämlich von Polen zum Beispiel. Da wird ja geradezu jubiliert, dass das Bundesverfassungsgericht den Vorrang des nationalen Rechts vor dem Europarecht sozusagen bestätigt hat. Das kritisiert auch Hans-Gerd Pöttering, das ist der ehemalige deutsche Präsident des EU-Parlaments, der schimpft regelrecht. Ein deutsches oberstes Gericht habe die Rechtspopulisten in der EU gestärkt und das auch noch zum völlig falschen Zeitpunkt. Und die Folgen, sagt er, könnten fatal sein. Ich finde, er macht sich auch da zu Recht Sorgen, denn schon jetzt zeigt sich ja, dass Länder, die es mit der Gewaltenteilung nicht ernst nehmen, über die Entscheidung dieses Bundesverfassungsgerichts hoch erfreut sind, weil sie dem EuGH sowieso die Legitimation absprechen, über die Gewaltenteilung in den Mitgliedstaaten zu wachen. Polen haben wir schon angesprochen. Der EuGH hat ja wiederholt gesagt, dass diese Justizreformen in Polen nicht mit dem EU-Recht vereinbar seien. Er hat auch darauf bestanden, dass diese Reformen zurückgedreht gedreht würden. Bislang hat sich die polnische Regierung ja daran gehalten, an solche Urteile. Aber die Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit anderen Ländern, gerade wie Ungarn zum Beispiel mit Viktor Orban oder mit Tschechien, mit Andrej Babiš. Da gibt es auch Konflikte. Deswegen wird ja auch gemahnt aus Brüssel, dass diese Entscheidung aus Karlsruhe wirkt wie eine Einladung, auch an andere nationale Gerichte die Auslegung von Europarecht durch den EuGH zu umgehen. Das ist also eine verheerende Konsequenz, wenn man das weiterdenkt, weil dann, wenn jeder Mitgliedstaat sein nationales Recht dem europäischen Recht entgegensetzen könnte, dann war es das mit der Rechtseinheit in der EU, dann könnte man es mit der Europäischen Union eigentlich auch bleiben lassen.
Was erwartest du denn, wie die EU darauf reagieren wird? Wirklich dieses Vertragsverletzungsverfahren, was du schon angesprochen hast?
Also zumindest mal hat man klargestellt, das hat ja die Europäische Kommission, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, direkt klargestellt an diesem Wochenende des Europatages übrigens auch. Der EuGH in Luxemburg bestimmt, was in der EU Recht ist. Punkt. Jetzt prüft die Kommission wegen dieses Urteils ein Vertragsverletzungsverfahren. Ja, weil man sagt, die deutschen Verfassungsrichter haben sich hier was angemaßt, nämlich über dem EuGH zu stehen. Und ein solches Verfahren halten in Brüssel zumindest viele für folgerichtig, weil es ja immerhin um den wichtigsten und größten Mitgliedstaat geht. Das hat schon auch Modellcharakter. Da wird es sehr spannend sein zu sehen, was da für ein Signal an Deutschland ergeht. Die große Frage ist nun aber, wie ernsthaft eine solche Prüfung durchgeführt wird, ob am Ende dann wirklich ein EU-Verfahren steht. Von der Leyens Autorität steht da auf dem Spiel. Und klar ist auch, dass die Kommission irgendwie handeln musste, weil man nicht länger warten konnte. Das hätte eben bedeutet, dass man EU-Recht relativiert und auch anderen EU-Staaten da freie Hand gibt. Ich halte trotzdem jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren als solches weniger für wahrscheinlich, aber der politische Schaden ist auf jeden Fall da.
Was würde denn so ein Verfahren für Deutschland bedeuten?
Also das wäre wirklich eine Konfrontation, wie es sie noch nie gegeben hat. Das könnte sehr teuer werden, wenn da ein Verfahren wirklich eingeleitet wird. Erstmal wird es geprüft, wie gesagt, und es ist momentan noch ziemlich unklar, was ein EU-Verfahren eigentlich erreichen würde, dass die Bundesregierung das Verfassungsgericht in Karlsruhe sozusagen desavouiert. Das würde wohl niemand erwarten, dass sich aber Berlin am Ende Brüssel bzw. Luxemburg komplett verweigert, würde man auch nicht erwarten. Es ist ja eine Ironie in dieser Geschichte drin, dass das Karlsruher Urteil ja auch sagt, dass die Anleihekäufe sich in Ordnung sind, wenn die Verhältnismäßigkeit geprüft ist. Finanzpolitisch könnte man da auf jeden Fall über Gespräche auch das Ganze abräumen und da wären die Folgen dieses Urteils auch beherrschbar. Das große Problem ist die Rechtsfrage und die rührt halt wirklich an den Kern der EU. Ist der EuGH letzte Instanz oder ist es das Bundesverfassungsgericht? Und dagegen ein Vertragsverletzungsverfahren zu machen, ist eine knifflige Geschichte. Es ist folgerichtig, dass die Kommission so reagiert. Ob dann wirklich ein solches Verfahren daraus wird, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Vielen Dank, Alexander Göbel, Brüssel-Korrespondent von HR Info. Umstritten, die Anleihekäufe der EZB. Das war HR Info Wirtschaft. Uns gibt es auch als Podcast, zum Beispiel auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek oder überall da, wo Sie sonst auch Podcasts hören. Mein Name ist Vanessa Rothe.